In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir. Die Apostelgeschichte, aus der wir in der ersten Lesung hörten, ist voller prallem Leben. Und es ist spannend nachzulesen und nachzuempfinden, wie die Anfänge der Kirche waren. Vielleicht lesen Sie ganz bewusst einmal die Apostelgeschichte für sich. Wie die Reisen des Apostels Paulus verliefen, können wir da lesen. Streit und Schwierigkeiten, ja Verfolgungen, wie aber auch wunderbare Ereignisse sich abgespielt haben in der ganz, ganz jungen Kirche. Doch von einem Aspekt ist ständig die Rede. Der durchzieht das ganze Werk von vorn bis hinten. Und ohne dieses eine kann das Anliegen des Evangelisten Lukas, der vermutlich die Apostelgeschichte geschrieben hat, gar nicht verstanden werden. Dieses eine, es ist das Gebet. Ach, kennen wir, denken wir vielleicht, ach, so banal, nichts was Spektakuläreres. Als die Apostel für Judas einen Ersatzmann finden müssen, beten sie inständig. Als Jakobus hingerichtet war und auch Petrus verhaftet wird, betet die Urgemeinde in Jerusalem. Als Paulus sich von der Gemeinde in Milet verabschiedet, kniet er nieder und betet mit allen. Ja, es heißt auch, alle weinten. Emotion. Unzählige Beispiele zeigen, die Apostelgeschichte bezeugt das Gebet als tragende und treibende Kraft der Urgemeinde. Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen, sei mir gnädig und erhöre mich, so eben vorhin der Eröffnungsvers aus Psalm 27 und weiter. Mein Herz denkt an dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen, verbirg nicht dein Gesicht vor mir. Und weil Osterzeit, Halleluja. Die heutige Lesung ja aus der Apostelgeschichte ist für diese Sicht zentral. Was ist die Situation damals? Nach der Himmelfahrt des Auferstandenen versammeln sich die Apostel, die Frauen, heißt es, die Verwandten Jesu und Maria im Abendmahlsaal zum Gebet. Denn der Heilige Geist, den Jesus ihnen versprochen hatte, er kann zu ihnen nur kommen in der Weise des Gebetes. Und so ist die im Abendmahlsaal versammelte und mit Maria vereinte Gemeinde ein Urbild der Kirche, ständiges Vorbild. Die Kirche lernt, was sie jeweils zu tun hat, durch den Heiligen Geist, der ihr im Gebet geschenkt wird. Das gilt selbstverständlich auch für unsere jetzige Zeit. Bedenken wir das immer. Keine Kirche, keine Reform der Kirche ohne inständiges Gebet um die Kraft des Geistes, die Kraft der Unterscheidung der Geister dann auch. Und es gilt aber auch, Missverständnisse auszuräumen, damit deutlich wird, was hier gemeint ist. Das erste Missverständnis könnte durch das Wort einmütig ausgelöst werden. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, so hörten wir. Heißt das, dass sich alle nett und sympathisch fanden, die Chemie immer gestimmt hat, dass sie alle sofort einer Meinung waren? Ich glaube, da hätten wir etwas falsch verstanden und verstehen wir manchmal heute auch manches falsch, auch in der Beziehung zwischen den Menschen. Du sollst lieben, hat die andere Seite auch, wie dich selbst. Einmütig zu beten wird hier wohl eher heißen, dass alle sich erst einmal öffnen müssen, einmütig, und zulassen, dass verschiedene Fragen, die sich aufwerfen, Sorgen und Nöte einfach da sind, auch heute da sind. Es gab keine Tabus, worüber man nicht reden darf, und keine Denkverbote. Drum haben auch manchmal dann sind die Fetzen etwas geflogen. Aber das gehört dazu. Und vor allem, dass Unterstellungen, Unfriede, Neid und Stolz abnehmen. Oder wie es im ersten Petrusbrief heißt, den wir auch hörten, Böses tun oder sich in fremde Angelegenheiten einmischen, das alles soll dann keinen Platz mehr haben im Abendmahlsaal. Und dann ein zweites mögliches Missverständnis. Was bedeutet es, wenn Paulus in seinem Brief an die Thessaloniker schreibt, betet ohne Unterlass? Da meint er vermutlich nicht ein ständiges Plappern, sondern einen Appell, sein ganzes Leben mehr und mehr zu einem Lob und Dank als Geschöpf dem Schöpfer und Erlöser gegenüber werden zu lassen. Dankt für alles, schreibt Paulus. Zitat, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Löscht den Geist nicht aus. In dem Moment, wo ich für mein Leben nicht mehr danke, lösche ich den Geist aus. Das Leben, das von Gott geschenkt ist, mit all seinen Schwierigkeiten. Und das Gebet, ja, es ist Hören auf Gott, für den Einzelnen und für die ganze Kirche. Es bedeutet offen sein für seinen Geist, der uns verheißen ist. Wehrlos sich ausliefern diesem Geist, da haben manche Menschen Angst auch, kann man ein bisschen verstehen, aber nur ein offenes Herz kann dann auch diese Kraft Gottes und auch diese Veränderungskraft Gottes erfahren. Es meint, still zu werden in seiner Gegenwart. Mein Herz denkt an dein Wort, sucht mein Angesicht. Es geht um keinen religiösen Aktionismus. Es bedeutet, danach zu fragen, was er von mir will, was er von der Kirche will. Und so wird der Abendmahlsaal ein Kraftfeld der Gnade Gottes. Damals, und übertragen wir ruhig den Abendmahlsaal auf unsere Kirche, weil die Apostel und Maria und die anderen Frauen bereit sind, Gottes Stimme in ihrem Inneren einen Platz, einen Raum zu geben. Und so richtig es ist, dass wir Gott ansprechen, so kommt doch zuerst, dass Gott spricht, dass er uns sich offenbart. Ich habe euch zuerst geliebt, sagt Jesus. Und nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Welche Vorarbeit an Liebe da bereits geleistet ist von Gott mir gegenüber. Unsere Worte werden dann zur Antwort auf das Wort, das schon ergangen ist an uns, auf das große und reiche Wort, das Gott uns schenkt. Oft im Traum, oft im Unterbewussten, oft in der Begegnung mit einem anderen Menschen, oft in der Heiligen Messe. So wünsche ich uns allen in dieser Novene vor dem hohen Pfingstfest, kommende Woche Pfingstnovene, die Gnade einmütig, um das Kommen des Heiligen Geistes zu bieten, so wie die Apostel mit Maria und den Frauen es getan haben, wie es die Kirche ja zu allen Zeiten getan hat. Wie wir es jetzt in diesen geisterfüllten Tagen auf Pfingsten hin wieder ganz neu vielleicht lernen dürfen. Das kann heißen zum Beispiel, dem Geist Raum geben und so für mich vielleicht Neues ausprobieren, zum Beispiel diese Woche mal werktags in die Messe vielleicht zu gehen. Einen Rosenkranz mal wieder zu beten, der Mai ist noch nicht zu Ende. Oder mich in eine leere Kirche setzen in dieser kommenden Woche. Oder in der Natur spazieren gehen und den Schöpfer loben aus ganzem Herzen. Oder wie Maria bei Elisabeth, jemanden erfreuen mit meinem Besuch. Ja, Gottes Geist weht, wo er will und wann er will. Gott sei Dank. Amen.